Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Kinderschutz-Podcasts. Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Vor allem darf ich begrüßen heute Silke Müller. Silke Müller ist vielleicht der oder Ihnen überhaupt bekannt durch auch Fernsehsendungen wie Markus Lanz und ich glaube vor allem durch ihre Bücher. Und sie ist Schulleiterin an einer Oberschule in Niedersachsen und seit 2021 Digitalbotschafterin für das Land Niedersachsen und eben auch Bestsellerautorin mit den Titeln Wir verlieren unsere Kinder und Wer schützt unsere Kinder, wo es dann auch um KI und die Auswirkungen auf den Alltag der Kinder geht. Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Müller. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam ein Gespräch führen, wo wir hoffentlich unseren Zuhörenden ganz viel Input geben können. Super. Ja, ich will eigentlich mit dem Wort Zukunft mal einsteigen, weil wir sagen ja immer, wie sieht denn die Zukunft aus in unseren Schulen und wie sieht der Unterricht der Zukunft aus? Ich finde das brutal gefährlich, dieses Wort, weil es verlagert etwas weg von heute und eigentlich ist doch das, worum wir uns kümmern müssen, genau heute.
Ich finde es ganz spannend, dass Sie das Wort sofort zum Anfang unseres Gesprächs aufs Tableau bringen, denn das ist ehrlich gesagt auch ein Wort, was mich sehr umtreibt. Denn ich sehe einen Ist-Stand in deutschen Schulen, der für mich vergleichbar ist mit so einer Ruinenverwaltung. Ich kann es noch nicht mal moderne Ruinenverwaltung nennen, aber tatsächlich arbeiten und leben, muss man ja sagen, wir in einem Schulsystem mit unseren Schülerinnen und Schülern, das ungefähr 200 Jahre alt ist und für völlig andere gesellschaftliche Herausforderungen damals in dieser Form konzipiert war. Ich könnte jetzt lang ausholen und vom Lehrermangel sprechen, von nicht mehr passenden curricularen Vorgaben, von fehlender medialer Erziehung und vor allen Dingen von zu wenig Zeit für Bindung und Beziehungsarbeit mit den Jungs und Derns, wie man bei uns in Niedersachsen so sagt. Ich glaube, da hat jeder sein eigenes Bild. Die Problematik ist, und das ist genau das, was Sie zum Wort Zukunft ansprechen, dass die Zukunft so ungewiss ist im Moment und wir gar nicht wissen, in Zeiten von künstlicher Intelligenz, Demokratieverlust, Kriegen und Krisen auf der Welt, wohin wir eigentlich steuern und was es wirklich braucht, Kinder resilient, stark und irgendwie ja mutig zu machen, neugierig zu machen für all das, was kommt, aus einem System heraus, was eben nicht funktioniert. Wenn ich nach dem Wort Zukunft gefragt werde, dann sind das immer zwei Bilder, die entstehen. Das eine mit schlimmer kann es nicht werden und irgendwas wird ja jetzt wohl passieren müssen, damit wir vorankommen. Und ehrlicherweise ist da aber auch das dystopische Bild, dass ich sage, wir schaffen gerade gar nichts und wir legen den Kindern ganz, ganz viele Steine in den Weg. In einer Generation von uns, die sagt, na ja, so viele Probleme hatten wir bislang nicht und es führt vielleicht auch dazu, dass man sagt, ist mir jetzt eigentlich egal, ich möchte mich jetzt nicht groß einschränken oder kümmern müssen, wird schon irgendwie gut gehen. Und die Leidtragenden sind die Kinder. Und deswegen eine komplizierte Frage nach einem sehr, sehr komplizierten und mächtigen Wort.
Sie haben es im Prinzip ja auch jetzt gerade auch schon erwähnt, dass Sie gar nicht über die Dinge, die jetzt zu fordern wären, sprechen wollen. Aber weil da ist man ja immer sehr schnell dabei zu sagen, wir brauchen mehr Gesetze, wir brauchen bessere Richtlinien, das ist das eine. Aber wir brauchen auch mehr Geld, wir brauchen mehr Zeit in den Schulen für Kinder. Da ist ja schon viel Wahres dabei, was wir brauchen. Aber eigentlich hatte ich die Frage für den Schluss vorgesehen, aber jetzt ist es am Anfang, so ist es dann mal bei einem Podcast. Ist es nicht auch schon fast eine verzweifelte Situation, dass man immer wieder die gleichen Forderungen stellen muss und aber der große Wumms eigentlich nicht gelingt? Doktern wir an Symptomen herum und sind immer so ein paar Jahre hinten dran? Jetzt endlich haben wir mal ein paar iPads in Schulen zum Beispiel oder irgendwie solche Themen. Aber brauchst nicht einen viel größeren Wurf, um einen kompletten Mindshift auch hinzubekommen? Und ja, wie sehen Sie das?
Ich würde das alles unterstreichen und sofort sagen, ja, natürlich, ich brauche so einen Systemhack, es braucht eine komplette Änderung. Aber das wäre ein zu naiver Gedanke, dass man daran glaubt, dass das tatsächlich funktioniert. Denn wir leben im Moment in der Kultusbürokratie, im Föderalismus, im Bildungsföderalismus. Und ich bin eine derjenigen, die sehr laut fordert und sagt, mein Gott, Ewigkeitsklausel hin und her, bitte, bitte geht an diesen Bildungsföderalismus ran, damit wir schlagkräftiger in unserem Land werden und gemeinsam schneller vorankommen. Das ist vielleicht eine Forderung, die ich wirklich stelle und die ich sehr laut stelle. Ich glaube, viel wichtiger wäre es, und da ist Niedersachsen kein allzu schlechtes Beispiel, Schulen Autonomie zu geben. Wir haben in Niedersachsen das System der eigenverantwortlichen Schule und ich als Schulleiterin mit meinem Team, mit meiner Schulfamilie genieße einigermaßen Freiheit, Entwicklungsstufen zu gehen und in Entwicklungsprozesse einzusteigen. Das klingt erstmal gut, bedeutet aber auch, dass die handelnden Akteurinnen und Akteure handeln wollen. So, und wir sind natürlich in einer Käseglocke und wir sind in einem Sicherheitssystem, wo Bewegung nicht unbedingt an der Tagesordnung steht, sondern da geht es so ein bisschen um weiter wie bisher. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch mal Schuldzuweisungen zu machen, im Sinne von, wer bewegt sich denn nicht? Und dann kann ich immer nach oben schreien und sagen, ihr Politiker gibt nicht genügend Geld, ihr Schulträger stattet nicht genügend aus. Ich glaube, wir müssen auch in uns selber gucken, denn handeln sind auch wir Lehrkräfte, handeln sind die Eltern, handeln sind die Schulleitung und handeln sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und zur Wahrheit gehört auch, dass nicht jeder von uns in der Schulfamilie sich bewegen möchte. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, wenn man immer sagt, man müsste mal und es braucht diesen großen Wumms, dann braucht es erstmal eine Vergemeinschaftung, warum wir das tun. Und da sind wir noch nicht angekommen. Wenn Sie in die 40.000 deutschen Schulen gehen beispielsweise, dann glaube ich, dass Sie auf eine große Bereitschaft treffen zu Veränderung, aber auf eine geringe Bereitschaft, in die eigene Anstrengung zu gehen und möglicherweise in eine eigene Unsicherheit zu gehen. Und das ist ein Problem. Das heißt, ich glaube, wir müssen rufen, dass wir Veränderung brauchen für die Kinder. Ich glaube, wir müssen aber in erster Linie bei uns selbst in eigenen Schulsystemen anfangen und schauen, was kann ich in einer Graswurzelbewegung erreichen? Wie viele Freiheiten kann ich als Schulleiterin und als Schulleiter meinem Personal geben? Wo kann ich Ressourcen schaffen? Und wo höre ich einfach mal auf zu fragen, ob ich das darf, sondern ich mache mal einfach, um dann vielleicht von guten Erfolgen zu berichten, um daraus eine langsame Änderung, und leider liegt der Begriff in diesem System auf langsam, eine langsame Änderung zu erzielen. Ich glaube, realistischerweise wird es nicht anders gehen. Wenn wir immer nur schreien, was wir brauchen, dann sind wir wie trotzige Kinder auf dem Supermarktfußboden, die trotzdem ihre Schokolade nicht kriegen, auch wenn sie laut geschrien haben.
Das heißt also, aber gut, jetzt muss man natürlich sagen, bei den 40.000 Schulen, die haben nicht, bisschen übertrieben, die haben nicht alle eine Silke Müller, die das erkannt hat, die eine Grundhaltung hat und die was antreiben möchte. Wir muss da in der Lehrerausbildung letztlich begonnen werden, brauchst da einfach, ich kenne das noch von meiner Schulklasse, sind glaube ich 3 oder 4 ins Lehramt gegangen, weil sie nicht wussten, was sie sonst tun sollen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die heute noch Lehrer sind, aber irgendwie glaube ich, muss da auch an der Qualität auf der Ebene wahrscheinlich ein bisschen was getan werden. Und wie bei allem, ja auch im Bereich Kinderschutz, reden wir auch immer von, es braucht eine Haltung. Und letztlich ist das wahrscheinlich, was Sie fordern, eine Lehrkräfte, eine Haltung. Wir müssen uns der Thematik stellen.
Ich bin ja selber manchmal schon genervt von meinem eigenen Namen, weil ich glaube, viele Kollegen sind bestimmt auch in meinem eigenen Kollegen genervt mit, oh, Sicke schon wieder oder nach außen. Ich habe jetzt diese Rolle angenommen zu sagen, ich gehe gerne voran, ich mache es auch öffentlich und ich versuche für ein System einzustehen, das nicht mehr funktioniert und für die Veränderung zu kämpfen. Es geht aber gar nicht um die personelle Zuschreibung, sondern wie Sie schon sagen, es geht tatsächlich um die Haltung und jeder der leiten möchte, der gestalten möchte, muss sich, glaube ich, erstmal in seiner Rolle klar werden. Dass Leitung nicht mehr heißt, ich verwalte ein System nach den bürokratischen Vorgaben, sondern ich bin in gewisser Weise ein Leader, der Ermöglicher ist. Heißt, wo sammle ich Geld ein, wo kriege ich Zeit her, wie kann ich entlasten, wie kann ich jemanden stärken in seinen persönlichen, möglicherweise Ansprüchen, aber wie kann ich jemanden auch unterstützen, wenn ich einfach sehe, okay, da hat jemand ein Problem im System. Das ist das eine. Das andere ist, ein Reizthema, was Sie ansprechen, nämlich die Lehramtsausbildung. Das ist eine Katastrophe. Ich habe derzeit im letzten Durchgang einen Studenten gehabt, der hatte mal hinten gesessen und mit so einem Block mitgeschrieben, also Stift und Block. Und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, das ist so oldschool, warum machst du das? Und dann sagt er ernsthaft, ja, mein Dozent in der Uni hat gesagt, wir sollen nicht mit der Tastatur schreiben, weil das nervt die Lehrer und die Schüler. Da musste ich einen Moment wirklich stocken, nicht ernsthaft. Weil das so viel sagte über den Stand der Lehramtsausbildung, das, was weiß ich, Medienkunde, Medienausbildung oder Ausbildung an den Medien im Einsatz, Mediendidaktik, nennen Sie es, wie Sie es wollen, einfach nur rudimentär stattfindet. Und auch dieser ethisch-gesellschaftliche Prozess zu wenig im Diskurs ist. Das heißt, wir müssen ja auch ganz viele ethische Fragestellungen für die Schule diskutieren, um eine Haltung zu gewinnen. Und das Problem ist ernsthaft, ich glaube, viele gehen aus der Schule in die Schule, um diesen Sicherheitskonfort nicht zu verlassen. Und wenn man wirklich dann gar keinen anderen Eindruck hat, als Schule aus der Vergangenheit erlebt zu haben, dann lebt ja Schule aus der Vergangenheit auch in Zukunft fort. Und das ist ein Problem. Das heißt, die Strukturen der Lehramtsausbildung gleichen sehr nach wie vor dem alten Schulsystem. Man wird so nach den alten Methoden unterrichtet. Und man bringt ganz viel Vergangenheit mit in die Schule. Das heißt, selbst da kann ja nichts passieren. Und da bräuchte es so agile Menschen, die sagen, geil, ich habe Bock auf Projektarbeit, ich will außerschulische Lernorte testen und ich will so der Regisseur und der Kurator meines Unterrichts sein und guck mal, welche Schauspieler ich dazu gewinnen kann, sprich Expertise von außen in die Schule. Und das wird nicht beigebracht. Das ist dann das, was in einem liegt oder auch nicht. Und dieses oder auch nicht ist leider zu oft vorhanden.
Eigentlich wären das ideale Werbeplakate, habe ich jetzt so vor mir, wie Sie den Lehrerberuf beschrieben haben. Ich glaube, dann würden auch die Richtigen dahin gehen. Nur wenn Sie dann natürlich auf ein System treffen, was das nicht widerspiegelt, dann hören Sie nach dem zweiten Semester wahrscheinlich wieder auf. Also das Bild hatte ich jetzt gerade so vor mir, wie Sie das so beschrieben haben, ne? Dieses gestaltende Element, finde ich total spannend.
Also ich finde nach wie vor, Schule ist place to be und Lehrer sein ist einer der besten Berufe der Welt, trotz aller Umstände, weil man ganz viel Handlungsautonomie hinter seiner Klassentür hat, wenn man so möchte. Ich entscheide ja, wie ich den Kindern den Matheunterricht näher bringe und ich entscheide, wen ich möglicherweise mal einlade. Und dann braucht es im Hintergrund die Schulleitungen, die einfach bestärken und sagen, komm, super, was du machst, probier einfach aus, ich unterstütze dich. Und dieses Zusammenspiel fehlt ganz oft, weil es in meinen Augen sehr viele engagierte Menschen gibt, die durch die Bürokratie in ihrem Engagement und dem Enthusiasmus einfach gestoppt werden. Und das ist schade, dass das so ist.
Sie haben oder in Ihrem Buch, was ich hier auch stehen habe, Wir verlieren unsere Kinder, greifen Sie auch das Thema Werte auf, wie wichtig das Werte sind, auch digitale Werte und Ethisches, um vielleicht auch mal so ein bisschen jetzt auch auf die Praxis, was denn so überhaupt abgeht, mal zu kommen. Aber da kam mir jetzt gerade der Gedanke, wenn wir von der Lehrkräfteausbildung sprechen, ich glaube, ein großer Konsens dürfte doch eigentlich sein, dass wir in der Schule Werte vermitteln, dass, wie wir verantwortlich miteinander umgehen, respektvoll miteinander umgehen und so weiter. Aber der Weg zu den digitalen Werten, warum muss es da eigentlich eine Unterscheidung geben? Ich glaube, darin liegt der Kern. Unsere Welten sind nicht mehr analog und digital. Es gibt nur noch eine Welt. Und ich glaube, wenn dieses Verständnis doch da wäre, dann müsste es doch vielleicht eher gelingen, dieses Werteverständnis auch in die digitale Welt zu übertragen.
Und das ist der Kasus Knactus, weil Sie sagen, grundsätzlich gibt es ja so ein Commitment, dass Werteerziehung in der Schule selbstverständlich sein sollte. Der Praxischeck sagt eher, der Unterricht ist gespickt von Fachlichkeit, heißt, ich muss ja meinen Lehrplan in Deutsch, in Chemie, in Biologie durchbekommen. Und ich habe dann so einzelne kurze Phasen wie eine Klassenratsstunde, wie ein Plakat an der Wand möglicherweise auch, dass wir ein Commitment haben, wie wollen wir miteinander umgehen, so diese klassischen Regeln der Klasse, möglicherweise auch die Regeln der Schule. Aber das sind immer in meinen Augen so leere Worthülsen. Wenn man dann so erlebt, wie geht man denn wirklich miteinander um und wie viel Zeit haben wir, einen Konflikt aufzuarbeiten, in eine Dilemmasituation zum Beispiel zu gehen und zu sagen, pass mal auf, wie fühlt sich der andere? Jetzt von Butter bei die Fische, versetzt sich in die Rolle. Erst dann sind wir wirklich in einem werteorientierten Gespräch, weil Kinder fangen dann an zu weinen und sagen, oh Mensch, das wollte ich nicht und das habe ich so nicht gedacht. Und Kinder sind ja Kinder. Also die sind immer sehr, sehr cool nach außen hin, aber eben doch noch in ihrem noch sehr brüchigen Wertesystem gut zu erreichen und in ihren Emotionen gut zu erreichen. Und das Problem ist einfach, durch diese Ruinenverwaltung, wie ich sie anfangs nannte, bleiben zu wenig Ressourcen für diese Beziehungsarbeit. Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ich würde mir sehr wünschen, dass ich beispielsweise 5, 6, 7 Stunden die Woche einfach nur Gespräche mit Kindern führen könnte. In der Klasse von den Klassenlehrern. Wirklich diese klassische Arbeit mit Dilemmata. So kommt ja eigentlich mal aus dem Religionsunterricht oder aus dem Wert- und Normunterricht. Aber super, Kinder vor ausweglose Situationen zu setzen und sagen, und nu, mach mal. Auch über Demokratieprobleme zu sprechen und wirklich dieses Gespräch zu suchen. Das fände ich extremst wichtig. Und das ist eben nicht das, was stattfindet. Und wenn man dann in die digitale Welt schaut, wo noch nicht mal ein Korrektiv da ist, wo niemand ja zurückspricht, also ich sehe etwas, ich konsumiere, ich like oder auch nicht und ich teile oder auch nicht, aber es gibt ja kein Feedback, dass irgendjemand sagt, komm, lass mal drüber sprechen, was du da gerade gesehen hast, weil wir Erwachsenen ja zum Teufel noch mal gar nicht wissen, was die da sehen. So ist ja die Sachlage. Und bei all dem, was, Sie haben das eben so milde angesprochen, was da passiert tagtäglich, ist das schon so, dass ich möglicherweise auch sehr harte Worte in den Mund nehme, wenn ich sage, unsere Demokratie ist gefährdet und dieser grundsätzliche Wertekonsens eines friedvollen Miteinanders ist vielleicht gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, dieses gegenseitige Interesse, Empathie, füreinander einstehen und ehrlicherweise so ein bisschen der klassische christliche Konsens des Dekalogs, der 10 Gebote, wenn man mal so weit gehen möchte, oder bis zum Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, da findet man nicht mehr ganz viel. Und das ist ein Riesenproblem, weil weder in der Schule im analogen Raum Zeit für Diskussion ist. Und wie soll sich dann überhaupt, wenn Erwachsene schon keinen Wertekonsens oder keine Wertediskussion geführt haben, wie soll sich das entwickeln? Und das macht mir echt Sorge.
Schreiben Sie ja auch, glaube ich, in Ihrem Buch dieses Beispiel von dieser Schülerin, die sagt, Artikel 1 gibt's gar nicht mehr im Netz.
Die Kinder definieren Würde, ne? Im Politikunterricht, im Gesellschaftskundeunterricht, wie auch immer. Das heißt, es geht nicht darum, dass der Begriff Würde so groß ist, dass man den gar nicht fassen kann, sondern auch Begriffe wie Respekt und Toleranz und ein Miteinander, das können Kinder schon sehr genau definieren ab einem bestimmten Alter und auch nachvollziehen. Das heißt, diese Aussage einer 15-jährigen Schülerin müsste uns alle sehr zusammenzucken lassen. Aber das ist dieses, was passiert. Nix.
Aber für mich spielt da eigentlich schon mit. Ich glaube, dass Kinder da offen wären, sag ich mal, diese Werte auch anzunehmen und die Bereitschaft wahrscheinlich, also, ne, in der großen Masse zumindest, da ist, auch Dinge nicht zu tun. Aber es gibt halt eben dieses Korrektiv nicht. Und was halt da ist, naja, es wird halt konsumiert. Und wenn es die Nacktbilder sind und die Dickpics und wie auch immer, und es wird dann als, naja, es ist halt so und ja, wir müssen es halt hinnehmen. Ne? Also es ist eigentlich ein Armutszeugnis par excellence für das Gesamtsystem.
Also ich habe ja über einen Fall auch berichtet. Es gibt so bestimmte Fälle, die mir auch nicht aus dem Kopf gehen. Da wurde im Bus morgens auch unter Grundschülern und so weiter ein Video geteilt. Das war die Kastration eines Mannes, wirklich widerwärtig. Irgendwo aus dem Darknet aufgetaucht, über Klassengruppen, Klassenchats oder einfach von Handy zu Handy geteilt. Und die Schülerin, die mir dann davon berichtete, 14 Jahre alt, kommt ins Büro und sagt dann nach einem längeren Gespräch, für uns ist das ja normal. Für uns 14-Jährige ist das ja normal, aber die Grundschüler. Und ich habe gerade über diesen Satz, für uns ist das ja normal, mit 14 Jahren. Ich habe mit 14 mit Barbie gespielt und war noch kindlich. So, das war mein Leben auf dem Land. Vielleicht schon so mal das erste, oh, wann kann endlich der Tanzkurs beginnen und so weiter. Okay. Aber wenn mir ein 14-jähriges Mädchen mit einer völligen Gelassen und ehrlicherweise auch ein bisschen Gleichgültigkeit sagt, ja, macht uns nichts aus, wir sehen sowas ständig, dann müssen wir Erwachsene uns doch fragen, was haben wir getan? Also was haben wir zugelassen, dass Kinder tatsächlich schon solche schrägen Abwehrmechanismen entwickelt haben, dass Dinge als normal hingenommen werden und dass sie nicht mehr sagen, oh mein Gott, ist das widerwärtig und so weiter. Und das ist immer mehr an der Tagesordnung, auch zu sehen, wie andere leiden und sich gar keine Gedanken mehr zu machen. Das ist ja teilweise Darstellungen echter, lebender Menschen sind, die gequält werden, denen Fürchterliches widerfährt, die sich selber sehr, sehr besorgniserregend darstellen. Das, ja, und die Schuld liegt sicher nicht bei den Kindern. Die sind ja nur sozusagen Reproduzent von dem, was wir vorgelebt haben.
Wenn wir jetzt den Fall nehmen oder auch andere, ich meine, Sie leben ja inmitten des Recherchepools in der Schule, also Sie brauchen keine Feldstudien. Ich nehme an, Sie brauchen einfach nur auf den Schulhof gehen und in die Klassen gehen und einfach mal ein bisschen hören, Da weiß man, wieso die Jugend auch tickt. Wie reagiert Ihre Schule jetzt auf solche Themen? Sie haben ja, glaube ich, auch eine Sprechstunde, Social-Media-Sprechstunde. Vielleicht nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit, wieso ganz konkret der Alltag in der Schule gestaltet wird, um die Kids da präventiv vorzubereiten, aber vielleicht auch aufzufangen, wenn Dinge passieren.
Geh mal von dem Begriff Prävention aus, den Sie gerade genannt haben. Und natürlich hat jedes Bundesland eine curriculare Vorgabe zur Medienerziehung. Da steht dann auch irgendwann, da kommt Medienkompetenzaufbau. Da steht dann irgendwo ganz klein auch, dass man über Ethik sprechen sollte. Aber leider eben nur ganz klein. Und natürlich macht jede Bildungseinrichtung gute Prävention. Das heißt, es gibt ganz, ganz tolle Präventionsprogramme mit Medienpädagoginnen und Pädagogen oder es gibt Initiativen, die Prävention betreiben. Ich schreibe darüber ja auch im Buch, ob das jetzt die Law for School, eine Rechtsanwältin, die rechtlich schult, ob das die örtliche Polizei ist, die Prävention erschickt, ob das wirklich medienpädagogische Programme sind. Die Anzahl ist echt vielfältig, was man machen kann. Die Problematik dahinter ist, wenn die Fälle passieren, hat Prävention in dem Moment nicht gewirkt. Und das ist das, was wir immer stärker merken. Das heißt, die Kinder, wenn sie bei uns über den Schulhof gehen und in dem Bild bleiben und man würde mal fragen, darfst du das versenden? Ab wann ist eigentlich TikTok erlaubt? Und wie gehst du mit deinen Daten um? Dann können die Kinder das rauf und runter beten. Die wissen das. Aber es sind Kinder und die übertreten Grenzen. Und das ist so, nur weil man weiß, was man darf, heißt das ja nicht, dass man sich immer dran hält. Also wenn mein Mann und ich waren gestern auf der Autobahn unterwegs und er ist geblitzt worden, weil er dachte, ach Mensch, geht wohl. So, ne? Naives Beispiel, aber ist das gleiche in Grün, natürlich übertritt man Grenzen. Die Problematik ist, dass diese Präventionsprogramme nicht das emotionale Empfinden der Kinder abholen. Das heißt, das ist ja so sehr, soziale Netzwerke sind so sehr einflussnehmend auf die Kinder, dass sie einfach allumspannend sind. Und wenn ich auch in die Schule gucke, dann bieten wir natürlich viele Sachen an, wo man auch medial arbeitet. Es gibt zum Beispiel einen Kurs, das heißt Digi Kids for Kids. Da bereiten Achtklässler coole Sachen für die Grundschüler vor, um dann dort zu Besuch zu gehen und zu sagen, hey, Internetführerschein und so weiter, um selber zu programmieren, um selber tatsächlich Erfahrungen zu machen, wie einflussreich man eigentlich Medien mitgestalten kann. Da sagen Kinder, sie haben eine Bildschirmzeit von 5 bis 6 Stunden am Tag und das sind niedrige Zeiten. Und wenn man dann überlegt, okay, die gehen um 2 oder um 3 aus der Schule, und dann haben sie Bildschirmzeiten von 6 Stunden. Das heißt, die haben gar kein Offline-Leben mehr, sondern die erleben Natur nicht mehr, die erleben Gespräche nicht mehr und so weiter. Heißt, Schule muss reagieren, lange Vorrede. Wir haben beispielsweise diese Social-Media-Sprechstunde eingerichtet, die einerseits physisch vor Ort stattfindet, beispielsweise heute Morgen in den ersten beiden Stunden. Dann sitzt Herr Hiller, so heißt er, neuerdings auch Frau Temin, das heißt eine Lehrerin, auch mit Migrationshintergrund übrigens, die auch Fremdsprachen behaftet ist. Total super, dass sie Kinder aus einem anderen Kulturkreis auch anders abfangen kann und aufnehmen kann. Die sitzen dann da und Kinder können dorthin gehen, physisch und über Probleme sprechen, über das sprechen, was sie gesehen haben. Ein Kind wird sich aber nicht melden im Unterricht und sagen, ich habe da einen Fall, ich müsste mal in die Social-Media-Sprechstunde. Sondern es hat sich auch entwickelt, dass gleichzeitig das Angebot, eine Einladung ist, jederzeit eine Mail zu schreiben, sich einen Termin zu holen und ein persönliches Gespräch mit den betreuenden Lehrkräften, mit der Schulleitung und wie auch immer zu suchen. Im Rahmen dieser Social-Media-Sprechstunde der Vertraulichkeit. Sie können sich nicht vorstellen, was Kinder da erzählen. Wo sie sagen, ich kann das meiner Mutter nicht sagen oder ich habe jetzt seit 3 Monaten das Problem und ich muss jetzt irgendwas tun und wie auch immer. Das sind ganz, ganz harte Fälle und manchmal auch einfach Berichterstattung. Wussten sie eigentlich schon das? Total hilfreich. Mhm. Es ist aber auch wichtig, dass wir Eltern mitnehmen. Das heißt, wir machen auch jederzeit wiederkehrende Elternkonfrontationsabende. Die sitzen nicht da und kriegen dann gesagt, so richtest du einen Family-Link ein und was weiß ich. Da sage ich den Eltern schon immer, hier können sie nachgucken, kümmern sie sich bitte. Wir müssen unsere Zeit nicht gemeinsam verschwenden, dass ich ihnen das vorlese, was im Netz abrufbar ist, sondern wir zeigen den Eltern dann auch, was die Kinder sehen im Netz. Videos, Bilder und sagen dann immer, gucken Sie hin, weil das ist der Alltag Ihrer Kinder oder es könnte der Alltag Ihrer Kinder werden. Denn das eine ist ganz wichtig, die Kinder suchen nicht bewusst nach solchen Inhalten. Sie kriegen sie einfach zugespielt. Das heißt, selbst wenn ein Elternteil sagt, mein Kind macht das nicht, ist das nicht die Schuld des Kindes, wenn es sozusagen in den Besitz von Inhalten kommt. Und dann haben wir zu guter Letzt das Fach, also ich sag mal so, das ist ein Projektfach Leben lernen eingerichtet. Da geht es so ein bisschen mit, jeder sagt, such dir ein Hobby, aber wie geht das denn eigentlich? Bis hin zu, Manieren am Tisch, wie esse ich eigentlich gemeinsam, und aber auch den digitalen Survival-Rucksack. Das heißt, was braucht es, wo muss ich mal so genauer hingucken, um wirklich anders ins Gespräch zu kommen. Und bis hin zu Hilfe, ich ziehe von zu Hause aus, was ist eigentlich ein Handyvertrag, ein Mietvertrag und warum sind die rechtsbindend und was sind Steuern und warum zahle ich die? All das, was sozusagen im normalen Unterricht gar nicht genügend Anklang findet. Wenn wir über Medien sprechen, ist, glaube ich, für Schulen wichtig, dem einen Raum zu geben. Und das ist das Allerwichtigste, was ich jeder Schule rate. Es ist nicht Aufgabe der Eltern oder nur Aufgabe der Eltern, sich zu kümmern. Es ist nicht nur ein Problem des Nachmittags, sondern es beschäftigt die Welt unserer Kinder. Und damit ist es die Aufgabe von Schule, dem Raum zu geben, in welcher Form auch immer.
Da fällt mir das Wort ein, was ich früher in meinen Prüfungen immer hatte, Mut zur Lücke. Vielleicht wäre das für die Schulen auch mal ganz gut, zu sagen, wir lassen mal eine Stunde, also jetzt der Klassiker, Mathe weg. Brauchen wir auch nicht alles. Schlimmste Fach, aber...
Aber da haben wir übrigens einen Punkt, wo ich soziale Medien oder Netzwerke total gut finde, wenn ich früher schon so Mathe-Influencer oder so gehabt hätte. Ich hätte Mathe wirklich besser verstanden irgendwie.
Super,
ne? Oder
absolut.
Oder irgendwelche Apps, da ist es auch total super.
Mirko Trotschmann, Mr. Wissen2Go oder der Dr. Schmidt und wie sie alle heißen, das ist total gut, ja, also... Kann ich nur unterschreiben.
Man muss streichen und ich ermutige meine Lehrkräfte zu sagen, und wenn ihr meinetwegen eine ganze Woche sagt, ich brauche eine Woche Klassenlehrerunterricht, dann ist das so. Dann wird der Vertretungsplan durcheinander und dann schimpfen auch vielleicht die Mathe oder eben auch die Deutschlehrer und sagen, jetzt fehlen mir aber Stunden. Aber ich glaube, wenn wir in Schule in Zeiten wie diesen eins richtig machen können, dann ist es Zeit für die Kinder nehmen. Die Fachlichkeit ist nicht mehr die, die relevant ist. Natürlich haben wir einen Bildungsauftrag, natürlich geht es um Allgemeinbildung. Aber die Fachlichkeit ist nicht die, die beruflich später weiterhilft. Da gehen die Kinder in bestimmte Berufe, wo sie nochmal neu ausgebildet werden. Sie brauchen Grundfertigkeiten. Ich glaube schon, sie brauchen Dreisatz, sie brauchen Prozentrechnung, sie brauchen Geschichtskenntnisse und Rechtschreibkenntnisse. Selbstverständlich, aber das kann man sehr eindämpfen, damit wir endlich Zeit haben. Und das ist die allerhöchste Aufgabe, die wir haben und die wir nicht erfüllen derzeit.
Peer-Ansätze, Sie haben es ja so ein bisschen erwähnt, dass die ist das nicht auch... Vielleicht noch ergänzend zu den Gedanken, auch der Weg, auch noch näher eben auch an die Jüngeren ranzukommen oder generell an Schüler ranzukommen, diesen Peer-Ansatz, dass einfach Schüler, Mentoren oder Ähnliches dann auch ihren Gleichaltrigen oder ein bisschen Jüngeren die Dinge näher bringen?
Ja, und ich glaube auch, dass es da unterschiedliche Konzepte gibt. Gymnasium haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass wirklich die Oberstufenschüler schon eine gute und durchdachte Fähigkeit haben, wirklich Dinge mit kleineren Kindern zu besprechen, Inhalte weiterzugeben und so weiter. Aber auch bei uns in der Sek-1-Schule ist es zum Beispiel möglich, durch ein Programm wie die starken Schüler, so heißen sie, die sich für andere einsetzen. Die sind ansprechbar, die organisieren Pausenspiele und das sind auch die älteren Schülerinnen und Schüler. Die klassischen Streitschlichter, die das immer bis zu einem bestimmten Grad können und dann müssen vielleicht Erwachsene von hinten mit unterstützen. Das ist total super und super wichtig und auch Patenschaften für Klassen zu übernehmen. Man muss sich aber auch dabei immer die Frage stellen, inwiefern haben diese Kinder, die älter sind, noch den moralischen Kompass, dass sie sich wirklich einsetzen können für die Kleineren und dass sie richtungsweisend sein können. Und das verschwimmt immer mehr, weil auch diese Altersklasse 15, 16, 17 völlig durchzogen ist von sozialen Netzwerken und von dieser Welt der sozialen Netzwerke. Und der innere Kompass stimmt da nicht immer. Und ich glaube, dass man sehr gezielt solche Peer-Gruppen ausbilden müsste, die dann auch in der Lage sind. Man hat immer die ganz tollen Schülerinnen und Schüler, die einfach emotional gut drauf sind, um sie begleitend an diese Schülerinnen und Schüler ranzuführen. Das ist kein Selbstverständnis mehr, aber es klappt nach wie vor. Auch in der Grundschule kann ich mir gut vorstellen, dass die Viertklässler, die dann groß sind, den Erstklässlern schon ein bisschen was so fürs Leben, fürs junge Leben mitgeben können. Also den Peer-Ansatz halte ich für total wichtig. Er muss nur begleitet sein.
Findet es genügend dort statt, wo die Kinder eigentlich sind, nämlich in dem Zeitraum 6 Stunden Handyzeit nachmittags? Oder ist es dann doch Schulkontext? Ich nutze das jetzt während der Schule oder irgendwie so und gehe da hin, weil das gibt's das. Aber müsste diese Sprechstunde nicht eigentlich 24/7, 365 da sein? Also ich mache da so eine kleine Analogie zu Krisenchat, mit denen wir ja auch schon einen Podcast gemacht haben und die von uns den Deutschen Kinderschutzpreis bekommen haben. Warum funktionieren die? Weil die eben in der Zielgruppe drin sind und rund um die Uhr und genau da ansetzen? Und müssten es da nicht noch mehr Modelle geben oder Kooperationen letztlich sagen, ja, genau da holen wir sie ab?
Unbedingt. Und das ist eine Kernforderung, die ich auch tatsächlich an die Politik richte, immer wieder richte. Und die kommt eher aus den Köpfen der Kinder. Da ist dann beispielsweise ein 15-jähriger Schüler, der sagt, Frau Müller, wir können ja 110 anrufen. Ich bin ja froh, dass Sie schon manchmal 110 und 112 unterscheiden können. Auf der Straße und dann, wenn wir Glück haben, kommt die Polizei schnell. Aber im Internet ist ja nichts, wo ich drücken kann. Kein roter Button, kein Notrufbutton. Und wenn ich dann, und diese Erfahrung haben wir leider Gottes selbst bei uns auf dem Dorf 2-3 Mal gemacht, wenn Kinder wirklich sagen, ich habe ein Problem und ich wende mich damit an die Polizei, dann läuft es, wenn es ganz schlecht läuft, so, dass Polizisten sagen, ja, dann mach mal dein Ding aus und blockier den jetzt und dann ist gut. So, und diese Erfahrung zu machen, sich an jemanden Hilfe suchen zu wenden und keine Hilfe zu bekommen, ist eine Katastrophe. Das heißt, es gibt ja keinen Schutzmechanismus im Netz, wo Kinder wirklich sagen, da fühle ich mich sicher, da drücke ich den Button. Und ich glaube auch, dass die Problematik ist, Kinder telefonieren nicht gerne. Sie formulieren nicht gerne. Eher sprechen sie eine Sprachnachricht oder sie chatten oder was auch immer. Genau. Das heißt, diesen klassischen Chatbot, ob das jetzt auch möglicherweise mit einer Vorstufe der KI ist, der sofort anspringt und sofort, um mal auf Personalmangel einzugehen, um sofort zu sagen, das sind jetzt die Tipps, die du machst, hier sind deine Ansprechpartner und ich würde dir empfehlen, beispielsweise wende dich an Krisenchat, an HateAid und wen es alles so gibt. Ich glaube aber auch, dass wenn, und da sind wir bei der politischen Forderung, wenn uns das Wohl der Kinder wirklich wichtig ist, dann müsste es eine Kraftanstrengung geben, dass entweder in der Länderausbildung oder in der Bundeshoheit so Digital Streetworker ausgebildet werden, in welcher Trägerschaft auch immer, die den ganzen Tag im Grunde genommen zur Verfügung stehen und angeschrieben werden können und Hilfe leisten. Und dann würde ich von den Anbietern, auch im Zuge des Digital Service Acts der EU, die ja jetzt dafür sorgen soll, dass Sicherheit im Netz entsteht, bitten, dass diese Button für die digitalen Streetworker verankert sind auf den Plattformen. Das heißt, dass TikTok den Button hat, dass Snapchat den Button hat und WhatsApp und so weiter, mindestens hier in den europäischen Ländern, damit Kinder Unterstützung bekommen. Denn es sind oft nicht die Lehrer, die helfen, es sind oft nicht die Eltern, die helfen. Und dann wird's dünn. Wer denn dann? Der Weg zur Polizei ist doch noch ein anderer und da ist die Ausbildung vielleicht immer noch nicht so gut, dass man sagt, die haben auch eine psychosoziale Begleitung für die Kinder. Aber die braucht es ganz dringend, denn wir reden ja nicht nur davon, nicht nur von Nacktbildern und so weiter. Wir reden von handfesten Angriffen auf unsere Kinder, wo Pädophile ihr Spielfeld finden in sozialen Netzwerken, wo es um Bedrohung geht, wo es um Demütigung geht und so weiter. Das kann eine Kinderseele alleine nicht ertragen. Und die lassen wir alleine.
Finde ich total spannend, den Gedanken dieses digitalen Streetworks oder auch, ich finde auch diesen Avatar letztlich finde ich durchaus nicht unspannend. Gestern war ja gerade auch die Sendung, wie kann uns mit der Linda Zervakis, wie kann KI vielleicht auch unsere Demokratie retten? Also fand ich total spannend. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ne, dieses, ich glaube, wir sind, das weiß gar nicht, wo ich es die Tage gehört habe, dieses Damoklesschwert der KI, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen abgeschwächt, dass wir nur Angst haben müssen, sondern man kann sie vielleicht auch wirklich sinnvoll einsetzen. Oder sehen Sie schon noch echt große Risiken?
Ich sehe auch große Ängste und ich glaube auch, dass es wichtig ist, das Wort aussprechen zu dürfen. Denn wenn man die Manipulationskraft, die durch KI entsteht, ich rede von Deepfakes, von Fake-Nachrichten, von gefälschten Sprachnachrichten und so weiter, und man nicht ganz genau weiß, wann läuft das auf dem Ruder und wie ist die Rechtsprechung dahinter und wie dämmt man das ein und wie viel Humbug kann damit gemacht werden, da habe ich schon echte Ängste davor, weil wir sehr, sehr gut darin sind, das erstmal abzumildern und zu sagen, ja, aber man muss ja auch das Positive sehen. Das sehe ich. Ich glaube aber immer dann, dass man was Positives dann genießen und nutzen kann, wenn man das Negative gut im Griff hat, sozusagen den Tiger dahinter irgendwie gezähmt hat. Da sind wir noch meilenweit von entfernt, weil wir uns diesen Gefahren nicht so richtig stellen. Wir gucken denen nicht richtig ins Auge und sagen, Leute, jeder muss darüber Bescheid wissen, was möglich ist. Und das, was weiß ich, ich rechne fest damit, dass ich irgendwann Opfer so einer Kampagne werde, dass ich sexualisiert dargestellt werde, keine Ahnung, Schauspielerin in irgendeinem Pornofilm bin, wie auch immer, weil das einfach da ist und das wird nie wieder weggehen. Und das ist die größte Art der Demütigung, aber Menschen sind grausam und werden zu solchen Arten von Demütigungen greifen, um anderen zu schaden. Das muss man aussprechen, damit man gewappnet ist, sowohl psychisch als auch zu sagen, was kann man dagegen dann auch rechtlich tun. Und trotzdem ist mein Gedanke dessen, wie KI unsere Gesellschaft positiv verändert, größer. Also ich glaube, wenn wir uns dem stellen und wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen, um Kinder zu schützen, deswegen ja auch letztlich der Titel des zweiten Buches, Wer schützt unsere Kinder, geht das nur durch Souveränität. Das heißt, ich muss Mut machen zu experimentieren, ich muss ausprobieren, ich muss selber gewisse Kenntnisse entwickeln und ich muss tatsächlich auch solche Chancen, wie die Linda Zervakis es aufgezeigt hat, sehen. Wie kann KI nicht nur Demokratie gefährden, sondern andersrum sogar retten? Ich bin nicht mehr mal nur bei Schützen, sondern ich bin schon eher bei Retten. Und ich glaube, dass wir durch KI in der Schule große Möglichkeiten haben, Unterricht zu verbessern, personalisiertes Feedback zu verbessern und so weiter und so fort als Lernassistent. Nicht um sozusagen so Social Scoring zu machen. Aber ich glaube, wir müssen sehr, sehr ehrlich miteinander umgehen, dass Fluch und Segen hier vielleicht noch nie näher zusammenlagen.
Ja. Sie haben jetzt gerade Ihr zweites Buch auch nochmal erwähnt. Ich glaube, an der Stelle möchte ich den kleinen Werbeblock einstreuen, einfach für Ihre beiden Bücher nochmal. Ich glaube, es ist wichtig, auch es ist eine super Recherchequelle, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern die Dinge anspricht und die Fälle zeigt und klar macht, in welcher Welt unsere Kinder einfach aufwachsen. Also ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr, sehr wertvoller Ratgeber, vor allem auch für Eltern. Und vielleicht auch für einige Lehrkräfte, die dann inspiriert werden und sagen, Mensch, wir müssen mehr tun. Also von daher merke ich gerade, wir könnten, glaube ich, noch extrem viele Felder hier aufmachen und den Podcast nochmal um eine Stunde so ungefähr verlängern.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Kinder sind für uns nach wie vor das wichtigste Gut in unserer Gesellschaft und wir Erwachsenen haben das aus dem Blick verloren und wir haben große Schuld ehrlicherweise auf uns geladen, dass wir diese Kinder so einsam in einer Welt haben abgleiten lassen, die gefährdend ist, die so viel Einfluss hat auf ihr zukünftiges Leben und die so viel zerstörerische Kraft hat. Deswegen würde ich mir wünschen, dass ab sofort Kinder eine Lobby bekommen, die sie nicht haben. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass Schulen umdenken und zwar sofort auch sowas wie diese Social-Media-Sprechstunde einführen, dass Initiativen wie Hate Aid, wie tatsächlich der Krisenchat, wie aber auch ein Kinderschutzbund deutlich mehr Lobby erhält, deutlich mehr Sprachfähigkeit und Sprachkraft erhält im Sinne von wir hören zu. Und ich würde mir in erster Linie wünschen, dass in jedem Haushalt irgendjemand vorhanden ist, der sein Kind oder das Kind vielleicht auch des Freundes, der Freundin, wie auch immer, mit aufnimmt, damit Kinder begleitende und schützende Hände haben in dieser Welt, die ziemlich aus den Fugen gerät. Das schaffen Kinder nicht alleine. Aber wir alle haben ab sofort und eigentlich schon auch in der Vergangenheit die Verantwortung, für jedes Kind da zu sein. Und wenn Eltern im eigenen Elternhaus nicht funktionieren, dann müssen wir hingucken, dann müssen wir unterstützen und dann müssen wir vielleicht diese Hand ausstrecken, die die Kinder sonst nirgendwo bekommen. Das heißt für Schule, für Gesellschaft, für Eltern und insbesondere auch für Politik.
Ja, liebe Frau Müller, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, wir konnten heute einige Schubladen öffnen und auch mal so ein bisschen hinten dran schauen. Und auch, es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass alle Handlungsbedarf haben und sich um das Thema mehr als kümmern müssen. Wir als Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel versuchen mit diesem Podcast so unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten und mit unserer Projektarbeit und freuen uns natürlich, dass Sie, liebe Zuhörende, uns weiter besuchen und Ihre Inspiration vielleicht auch aus unseren Sendungen ziehen. Von daher bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.